Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ja, und die Direktoren stehen nun also vor dem Dilemma, einerseits weniger Besucher reinlassen zu dürfen, andererseits die finanziellen Einbußen auszugleichen. Wenn es eine Kunstrichtung gibt, die verlässlich ein großes Publikum anzieht, dann ist es der Impressionismus. Claude Monet, Edgar Degas oder Edouard Manet finden sich nicht nur im Museum, sondern auch auf Postern, Tassen oder sonstigen Gegenständen. Dabei war dieser impressionistische Stil am Anfang ein ziemlicher Reinfall. Der Titel unserer Gesprächsreihe in diesem Sommer, Nah und Fern, beschreibt diesen Malstil aus vielen Punkten eigentlich ganz gut, denn das, was man sieht, hängt stark vom Abstand zum Bild ab. In der Sammlung der Pinakotheken München sind fast alle bedeutenden impressionistischen Künstler zu sehen, auch Claude Monet mit einem der berühmten Seerosenbilder. Ich habe den Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, Bernhard Marz, gefragt, wie nah er denn selbst an diese Bilder herangeht.
Bei vielen Bildern, und die Impressionisten gehören dazu, kommt es nicht darauf an, vor einer Linie Halt zu machen, sondern vorwärts und rückwärts zu gehen. Man muss sich vor der Kunst bewegen. Vorwärts und rückwärts heißt Nahsicht und Gesamtsicht im Wechsel. In der Nähe sieht man den Pinselduktus, manchmal sogar die Pastosität der Farbe. In der Fernsicht aus 3-4 Metern Entfernung sieht man die Seerosen als Gesamtheit. Und das ist ein Aspekt, der für das Museum so essentiell ist. Das unterscheidet auch das Museum vom Digitalen, wo man meistens nur eine Distanz hat. Also, was macht man vor den Seerosen? Man bewegt sich.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter in der Geschichte zurückgehen, also in die Ferne sozusagen, weil das, was uns ja heute so vertraut ist, diese impressionistischen Ikonen, die waren, als sie zum Beispiel in die alte Nationalgalerie kamen, in der sie ja auch schon tätig waren, da waren sie gar nicht so beliebt, denn das war französische Kunst und die war den Menschen im Kaiserreich eigentlich sehr fern aus politischen Gründen.
Ja, das ist ein spannendes Thema, die Sammlungsgeschichte impressionistischer Kunst in Deutschland. Deutschland hat sehr, sehr früh schon Impressionismus gesammelt. Und zwar die Mäzene, die Sammler, ganz wichtig dabei, jüdische Sammler wie die Familie Bernstein. Ganz wichtig waren dabei aber auch die Museumsdirektoren, damals alles Männer. Die haben im Verbund, im Zusammenspiel mit Sammlern oder auch mit Künstlern wie Max Liebermann, entdeckt und nach Deutschland geholt, was Frankreich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Modernität entwickelt hatte. Es gab also ein Publikum mit sehr wachem, offenem Blick, fast früher als in Frankreich, jedenfalls sehr verbreitet in vielen deutschen Städten, von Bremen bis, ja, Berlin sowieso, Köln und so weiter. Der Kaiser war verdammt engstirnig, Wilhelm II. Der hat nicht nur Käthe Kollwitz und die sogenannte Rinnsteinkunst, also das proletarisch realistisch gehaltene Oeuvre von Käthe Kollwitz, das engagierte Oeuvre, verdammt, sondern der Kaiser hat auch die französischen Impressionisten verdammt und ihre Nachfolger aus Deutschland, aber vor allen Dingen die Franzosen, weil sie für ihn auch die Kunst des Feindes, des Erzfeindes verkörperten. Da spielten also nationalistische, nationale, patriotische Aspekte rein. Und das andere war, der Kaiser war ein Liebhaber der realistischen Panoramamalerei. Anton von Werner sei hier genannt.
Kaiserproklamation in Versailles, das berühmte Bild.
Ja, schrecklich präzise. Alles fotografisch genau. Alle Uniformen, Epauletten und Ordenssterne mussten ausgearbeitet sein. Und daneben ein Monet, ein Manet, Cézanne, das war für ihn eine Provokation, eine ästhetische und eine politische Provokation. Und deswegen hat er eben auch bei den Erwerbungen der Nationalgalerie auf der Museumsinsel vor über 100 Jahren nicht nur dreingeredet, sondern am Ende letztendlich sogar den klugen, innovativen, begabten, engagierten Hugo von Tschudi vertrieben. Übrigens nach München.
Jetzt ist es ja so, Sie haben das eben, finde ich, in einem ganz schönen Wort Rinnsteinkunst beschrieben, dass die Impressionisten ja eigentlich auch genau das wollten. Also das dem Betrachter näher bringen, was vielleicht gar nicht so eine große Rolle gespielt hat bis dahin in der Kunst, nämlich auch den flüchtigen Moment, der im Prinzip ja dann auch wieder weg ist. Also im nächsten Moment könnte das Bild dann auch schon wieder ganz anders sein. Was ist das für eine Nähe zum Alltäglichen eigentlich im Impressionismus?
Ja, man könnte so sagen, es ist oft ein gemalter Schnappschuss, also eine Momentaufnahme. bei Renoir zum Beispiel die Spiegelungen in der Bar, ganz spannend. Oder bei unserem Manet, das Frühstück, eine zufällige Begegnung eines etwas mürrisch-trotzigen, pubertierenden Sohnes mit dem Vater, der um die Ecke steht, sitzt. Und da wird gerade noch ein Kaffee oder eine Schokolade hereingebracht. Also eine Momentaufnahme in der Tat. Und wir hatten eingangs Monet und die Seerosen erwähnt. Das ist ja auch eine Momentaufnahme. Weil
von denen
das
ist ja, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, von denen es ja unglaublich viele gibt, über 100, oder?
Ja, es gibt unendlich viele Seerosen und es gibt ein großes panoramatisches Bild, so dass man inmitten des flirrenden Wassers mit den Spiegelungen der überhängenden Zweige und mit den Seerosen, den Blüten und Blättern inmitten eines solchen Panoramas ist. Es ging da nicht um eine Abbildhaftigkeit, um eine erzählerische oder deskriptive Präzision, sondern um eine Stimmungshaftigkeit. Auch wenn wir denken, Expression ist erst im Expressionismus üblich geworden, ist es eben eine Impression, ein momenthafter Eindruck, eine Stimmung. Das zeichnet diese Bilder aus. Ganz bekannt sind natürlich die Kathedralbilder von Monet aus Rouen, wo er ein und dieselbe Fassade immer wieder in anderem Licht, zu anderer Stunde, aber auch mit anderer, ja, gefühlter Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit malt. Faszinierend.
Also im Grunde genommen bringt er uns auch die physikalischen Eigenschaften einer Ansicht näher.
Ja, und damit steht der Impressionismus in einer Tradition. Es gibt im 17. Jahrhundert bei Philipps Koning schon Landschaftsbilder, wo man sieht, wie die Sonnenflecken über der Landschaft verteilt sind, weil die sich daraus ergeben, dass die Wolkendecke Löcher hat. Und dann gibt es im späten 18., frühen 19. Jahrhundert Maler, die sich mit Howard auseinandersetzen, einem englischen Autor, der sich mit Wolkenformationen beschäftigt hat, wo also nicht nur das Licht, sondern jetzt auch die Atmosphäre, die Luftfeuchtigkeit, die Wolken studiert werden, was für die Ölmalerei, namentlich für die Ölstudien, die Skizzen, dann im frühen 19. Jahrhundert eine immense Rolle spielte. Der Impressionismus ist also, wenn ich das jetzt hier mit der vielleicht passenden Metapher sagen darf, nicht vom Himmel gefallen, sondern das hat eine Geschichte, auch eine theoretische Geschichte mit Künstlern und Autoren wie Valenciennes, der sich eben mit diesen Dingen des Malens im Freien schon beschäftigt. Aber der Impressionismus selbst geht dann eben noch einen Schritt weiter und macht das zum großen Konzept in großen Formaten.
Jetzt ist ja das Interessante am Impressionismus, dass auf der einen Seite das, was uns alltäglich umgibt, was ganz nah ist, eine große Rolle spielt, auf der anderen Seite stilistisch aber etwas da hineinkommt, was ganz weit weg ist, nämlich japanische Kunst. Also Japan hatte sich Mitte des 19. Jahrhunderts gerade erst nach 200 Jahren Abschottung geöffnet und dann kommen zum Beispiel diese Holzschnitte von Hokusai ins europäische Künstlerbewusstsein. Wie stark ist dieser Einfluss aus der Ferne?
Das spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle. Die Flächigkeit, das Ornamentale, das sind zwei Aspekte des Japonismus, wie man diese Stilrichtung dann auch nannte. Also die Adaption japanischer Holzschnitte spielt eine sehr große Rolle. Wenn unsere Hörer jetzt die Website aufmachen würden, www.sammlungpinakothek.de, dann könnten sie unter Monet sich das Bild anschauen. Und dann würde man sehen, wie die Seerosenblätter als kleine flächige Inseln in einem blauen und in einem reflektiert grünen Areal schwimmen. Die räumliche Tiefe der Perspektive spielte da streckenweise keine große Rolle, sondern eben das Flächige. Und nicht zufällig hat man in der Zeit nicht nur Holzschnitte gesammelt, sondern zum Beispiel auch Wandschirme aus Japan nach Europa gebracht, um all diese kulturellen Zeugnisse einer faszinierenden großen Kultur mit hoher Sublimierung ihrer Ästhetik zu adaptieren und sich damit zu umgeben.
Haben Sie eigentlich, Bernhard Marz, eine Erklärung dafür, warum der Impressionismus auch heute immer noch so beliebt ist, warum das auch so gut im Museum funktioniert? Es gibt ja Kunststile, die uns auch vielleicht von ihrer Stilistik her oder von dem, womit sie sich beschäftigen, viel näher sind.
Ja, der Impressionismus ist enorm eingängig. Wobei man gleich sagen muss, es gibt Randfiguren wie Edouard Manet, die da schon etwas Widerstand leisten. Aber Monet oder Renoir malen paradiesische Welten. Sie sehen also Schönheit in der Natur und in der Figur. Und das ist eine Kunst, die leistet keinen starken Widerstand. Bei Manet sieht es schon anders aus. Ich glaube, dass aber diese Eingängigkeit eine große Rolle spielt. Und wenn wir jetzt das Verständnis des Museums vom 19. Jahrhundert her denken, von Humboldt, dann heißt es erst erfreuen, dann belehren. Das sei der Umgang mit der Kunst. Und die Impressionisten erfreuen durch wunderbare Farbigkeit, durch heitere, lichte Motive, durch eine Palette, in der Schwarz und Braun marginal oder gar nicht vorhanden sind. Man kann es ganz simpel sagen, es ist einfach schön.
Bernhard Marz über den Erfolg des Impressionismus im Museum.